Nicht sein Erfolg hat ihn unabhängig gemacht, sondern seine Unabhängigkeit ihn erfolgreich. Das sagte Dr. Guido Westerwelle einst über einen der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, den Gründer der Mediamarktgruppe. Ein außergewöhnlicher, phänomenaler, sehr erfolgreicher und gleichzeitig sehr tiefgründiger Mensch. Ich freue mich riesig, ihn heute hier als Gast im Podcast Create a Living Legacy begrüßen zu dürfen, denn er hat es wirklich geschafft, eine echte Legacy, ein Vermächtnis aufzubauen. Herzlich willkommen an Walter Gunz, mit dem ich hier in seinem wunderschönen Haus am Tegernsee gerade sitze. Der Hund ist dabei und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, wo wir tief eintauchen werden in Themen wie Erfolg, was es überhaupt bedeutet, wie Verantwortung, Selbstverantwortung und was es wirklich, was das Wesentliche und das Wertvollste ist, was wir als Menschen aufbauen und aber auch teilen dürfen in diesem Leben. Herzlich willkommen, Walter Gunz.
Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren.
Naja, ganz so der reine Vorschuss ist es ja nicht. Sie sind ja wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Von den Fakten jetzt mal rein könnte man sagen, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, ein Riesenimperium aufgebaut, ein Riesenvermögen auch aufgebaut. Was ich aber so interessant finde, ist vor allem der Mensch dahinter. Wer ist dieser Walter Gunz? Und eins kann ich schon mal vorwegnehmen, Walter Gunz ist nicht der klassische Unternehmertyp, der dem es in seinem Leben nur um die Anhäufung von Erfolg und Geld geht, der nicht die Nullen zählt, sondern eher die Werte. Vielleicht steigen wir da gleich mal
ja,
ein.
Danke. Danke für die Persönlichkeit. Da fällt mir ein, das Wort Persönlichkeit kommt ja von Person und Person kommt von personare. Mhm. Das heißt hindurchklingen im Lateinischen. Hindurchklingen. Also eine Person ist also kein Macher im Sinne eines klassischen Machers. Eine Person ist etwas oder ein Mensch, durch den etwas hindurchklingt. Also eigentlich ist er ein Transporteur einer Botschaft, einer Idee. Und ich glaube, das ist mal der wichtigste Punkt, zu unterscheiden, was Erfolg wirklich ist. Erfolg ist sicherlich kein Lottogewinn. Ne? Also, wenn ich wieder auf das Wort zurückkomme, Erfolg hat ja das Wort Folge in sich. Ne? Also, Erfolg ist keine Einmalsache. Erfolg ist vielleicht für mich, kann ich mal sagen, die Frucht einer Arbeit, einer guten Arbeit. Wobei natürlich der Erfolg auch seine Schattenseite hat. Es gibt ja den Spruch, dass die Not einen auf einen selber zurückwirft. Der Erfolg aber zweischneidig ist, denn der Erfolg kann ja auch dazu führen, dass man sagt, ich habe den Mediamarkt gegründet, ich bin es. Und in dem Moment entfernt man sich von der Dankbarkeit, man entfernt sich davon, dass man eigentlich weiß, dass jeder Erfolg ein Geschenk ist. Es gibt ja Menschen, die sind intelligenter als ich, die sind fleißiger als ich und die hatten vielleicht den Erfolg nicht. Also Erfolg ist ja nicht nur Arbeit, nicht nur zur rechten Zeit mit der rechten Idee an der rechten Stelle zu sein, gehört natürlich auch dazu. Aber es kommt ja noch das, was man Fortune nennt. Also etwas, was nicht in der eigenen Hand liegt.
Richtig.
Und ich denke, ja, Erfolg. Der wahre Erfolg macht dankbar. Und,
was ist der wahre Erfolg?
Ja, dass man weiß, dass man es nicht selber gemacht hat. Dass man eigentlich letzten Endes, wenn man ein gläubiger Mensch wäre, sagen kann, ich bin Gott dankbar für den Erfolg. Denn alles, was uns an wichtigen und wesentlichen Dingen zuteil wird, ist ja auch ein Geschenk. Erfolg ist ein Geschenk, das Leben ist ein Geschenk. Und ich sagte vorhin, bevor wir angefangen haben, dass im Koran steht, dass die Erkenntnis Gnade ist. Und ich denke, Erfolg ist auch Gnade. Ne?
Jetzt frage ich mal ganz provokant, wenn Erfolg ein Geschenk ist, wenn es eine Gnade ist, kann ich mich dann jetzt einfach hier am Sofa zurücklehnen und der Erfolg wird kommen, wenn mir Gott, das Universum, oder so gnädig ist? Weil ich meine, es wird ja nicht jeder so erfolgreich. Also es werden die meisten noch nicht mal im Ansatz so erfolgreich. Ja,
Goethe lässt in seinem Faust die Engel ja sprechen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, sagen die Engel. Und das hat was auch mit dem menschlichen Erfolg zu tun. Natürlich, wenn Sie ein erfolgreicher, großer Pianist werden können, wollen, dann muss man üben.
Ja, richtig.
Und man muss das Talent haben. Und man muss mit dem Talent umgehen. Also natürlich ist der Erfolg nicht etwas, was einem so a priori in Schoß fällt. Das eigene Tun, das Dazutun ist sicherlich notwendig. Aber der Erfolg ist wie die Liebe, wie das Glück. Der ist nicht direkt anzustreben. Viele Menschen glauben, ja, es gibt die Rezepte, die Carnegie und so weiter, was ich. Den Erfolg kann man nicht herbeiführen. Man kann ihm ein Stück entgegenkommen.
Die Weichen richtig stellen.
Man kann ihm entgegenkommen, ja. Wobei man oft nicht weiß, ob die richtigen Weichen sind. Ne? Das weiß man meist erst hinterher. Wenn man, die Weiche ist ja eine Entscheidung, Weg links oder rechts. Und hinterher sagt man, oje, war Sackgasse, ne? muss ich wieder umdrehen. Ne? Das kommt ja auch vor. Kommt ja auch vor. Es ist im Übrigen natürlich auch, wissen Sie, ist natürlich sehr einfach. Wenn ich an meine beiden Kollegen, denke, leider ist einer verstorben, ist ja einfach zu erklären, warum sie erfolgreich waren, wenn sie erfolgreich gewesen sind. Ja? Da können Sie theoretisch alles erzählen, ne? Weil sie haben ihr Argument, warum es so gekommen ist, weil sie so fleißig waren oder weil sie eine tolle Idee hatten. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man eine Sache tut um der Sache willen. Okay. Also nicht um zu. Ich handle nicht, um Erfolg zu haben, sondern ich habe den Mediamarkt gegründet, weil ich mit Menschen gerne was zusammen tun wollte, so wie sie jetzt ihren Trip durch die Wüste machen. Weil mich auch drum die Nähe zu Guido Westerwelle, weil mich das Thema Freiheit immer fasziniert hat. Und weil in dem Job, in dem ich vorher war, bei Karstadt, da muss man mehr funktionieren.
Das war ein wenig eingeengt.
Ja, naja, okay. Ich habe mir die Freiheiten dann genommen, was man toleriert hat wegen guter Zahlen. Aber irgendwann hat man dann gesagt, Mensch, gut, Sie müssen doch auch mal so wie alle anderen. Ne?
Und, ja, und so, eine ne? Wahnsinn.
Und dann habe ich, dann hab ich in einem Affekt gekündigt.
Toll.
Und
grandios.
Fuhr dann in meinem 5er BMW nach Hause und dachte mir, ja gut, Walter, was macht ihr jetzt? Ne? Zwei Monate später, als ich schon im freiwilligen Urlaub war, haben mich meine Mitarbeiter im Dezember 78 auf ein Bier eingeladen, waren 12 Leute und ein Lehrling, und haben gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie wieder was machen, würden wir gerne mitmachen.
Klasse. Das zeigt ja unglaublich viel, wenn ein Team, was in einer festen Anstellung bei einem guten, renommierten Arbeitgeber ist.
Damals ja.
Dem gerade frisch gekündigten Chef oder selbst gekündigten Chef sagt, wenn du was Neues machst, wir sind dabei.
Ja, ich hatte Glück natürlich. Ich hatte Glück, mein Nachfolger war schon da.
Gut, und der war vielleicht nicht vom selben Holz und vom selben Spirit.
Und anscheinend hat er die Herzen nicht erreicht.
Wie dem auch sei, Sie haben sie erreicht.
Ja, es ist ja interessant. Ich glaube, ich habe beim zweiten Buch ja mal geschrieben, dass für mich Liebe nicht nur auf Mann und Frau oder auf eine Polarität strukturiert ist, sondern Liebe ist für mich was sehr Wesentliches, was ich glaube, man kann einen Hund lieben, man kann seinen Partner lieben, man kann auch Mitarbeiter lieben. Ne? Und ich glaube, dass die Liebe, die man da entgegenbringt, dass die erst quasi die Potenziale befreit, die jemand in sich hat. Es geht so, ich weiß noch, als der Abteilungsleiter von Rosenheim von Karstadt, den ich dann eingestellt habe als Geschäftsführer, ich sagte, wie kann ich das denn überhaupt? Mhm. Und dann, Mensch, ja, logisch, klar, selbstverständlich kannst du das. Mhm. Das, was ja jeder Mensch irgendwo auch, wonach sich jeder Mensch sehnt, erkannt und anerkannt
das zu gesehen werden. Zu werden, ja, ja. Das ist
der mystische Dichter Rumi hat mal Gott sprechen lassen, ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden, deshalb habe ich die Welt geschaffen.
Den Satz bitte nochmal, der ist
also
so
Rumi,
wichtig.
Ich war ein verborgener Schatz, sagte Gott, und wollte erkannt werden. Deshalb habe ich die Welt erschaffen. Das aber ist nicht das Erkennen im Sinne einer Feststellung, der ist 1,86 Meter groß, sondern das Erkennen ist die Wahrnehmung, die Anerkennung.
Ja, und wirklich dieses in der Seele gesehen zu werden, anerkannt zu bekommen, ich traue dir das zu.
Ja,
und
das
ich
ist
sehe
ganz,
dich als Mensch, als Wesen.
Ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg.
Ja, und viele glauben, wenn ich die Zahlen richtig drehe, wenn ich den Preis anziehe, dann kriege ich meine erste Million, meine zweite, meine zehnte.
Ja.
Aber
ja,
darum geht es ja nicht.
Gar nicht. Also Geld ist scheu, heißt wie ein Reh.
Und Geld ist scheu.
Ja, Geld ist scheu wie ein Reh. Und wenn Sie dem hinterherjagen, hinter allem, wenn Sie hinter Frau hinterherjagen, ich sage, oh je, der Walter wieder. Ne? Also, all das, wo Sie hinterherjagen, da verlieren Sie eigentlich Ihre Leichtigkeit. Und wenn Sie die Leichtigkeit verlieren, verlieren Sie auch das Glück.
Und Sie haben ja auch immer in Ihrem Berufsleben mit unglaublich viel Freude gearbeitet, einen unglaublich tollen Spirit auch um sich herum gehabt, sodass zum Teil ja auch Kollegen gesagt haben, warum ist das bei Ihnen immer so leicht, so fast schon vorwurfsvoll?
Ja.
Weil Erfolg muss ja wehtun,
in Anführungszeichen. Weil es im Grunde genommen ja wirklich leicht ist. Mein Professor Ulrich sagte, die Quelle strengt sich nicht an. Sie fließt, weil sie fließt, und sie fließt ja immer und ewig. Ne? So eine Quelle, ne? Wenn sie anstrengen würde, dann hätte ich Burnout irgendwie nach einem halben Jahr. Ne?
Also sagt, da gäbe es kein Wasser
Jahr,
mehr.
Ein halbes Jahr sprudel ich jetzt schon, wie verrückt. Ne? Also ich glaube, wenn man auf seiner Vision ist, wenn ich das tue, was für mich auch, kann man sagen, in der Vorsehung steckt, was meine Aufgabe ist, ja? Wenn ich an den Punkt komme, dann empfinde ich auch das, was ich tue, nie als Belastung. Dann gibt's auch keinen Burnout, weil ich tue ja das, was ich liebe, was ich von Herzen her gerne möchte. Und das strengt eben dann auch nicht an. Ich glaube, das kann man sehr gut erkennen. Ob jemand wirklich auf seiner Bestimmung ist, ja, wenn er sagt, ach, hoffentlich ist bald Freitag und ich habe bald Feierabend.
Dieses
und,
Thank God it's Friday.
Ja, ja.
Nein.
Ja, oder Work-Life-Balance.
Ja.
Dieses Modewort Work-Life. Ja, für mich gibt es nur eines, Leben. Ne? Das Leben.
Ich habe Leben. Und entweder ich genieße es oder ich verschenke es.
Egal. Aber, ne?
Ja, und ich bin auch so froh, als ich aus meiner Corporate Executive Karriere endlich ausgebrochen bin. Ich mache jetzt nur noch Dinge, die mir so viel Freude machen. Und oft denke ich mir, und hierfür werde ich bezahlt? Und das ist doch das Schönste, wenn man das sagen kann. Natürlich sind da auch Parts dabei, wie mal eine Steuererklärung und mal ein IT-Chaos, wo man sagt, ja, muss man jetzt durch. Aber einfach für sich selber zu sagen, das macht mir Freude, das mache ich. Und das darf sich auch verändern über die Jahre.
Ja, ja. Und natürlich hat der Pfarrer Sommerauer schon vor 40 Jahren gesagt, jede Arbeit hat doch ihr Kreuz.
Natürlich.
Es gibt nichts, was nur 360 Tage happy.
Nein.
Das wäre auch langweilig, ne?
Dann wird es auch nicht mehr so viel Freude machen.
Ja, es wäre auch langweilig.
Und ja. Es ist ja schön, auch mal so Herausforderungen dann zu meistern und danach zu sagen, yes, wir haben es hingekriegt.
Ja. Aber ich glaube, die größte Gefahr, der man erliegen kann, ist sowohl im Privatleben wie im Geschäftsleben das Umzu. Also wenn ich etwas mache, um Ihnen zu gefallen oder wenn und so weiter. Das ist ja irgendwie, man muss doch aus Liebe machen. Ne?
Ja.
Also Umzu ist eigentlich immer der Faktor der Berechnung.
Und dann
Liebe ist eigentlich das Gegenteil von Berechnung.
Ja. Hätten Sie in jungen Jahren sich im Ansatz vorstellen können, mal so erfolgreich zu sein?
Nee.
War jemals der Wunsch da?
Nein, es war so, wie ich gerade sagte, wir haben dann ja den ersten Medienmarkt eröffnet im November 79. Mit 20.000 Mark geliehen im Stammkapital. Also war weder Geld da, noch auch die Idee einer Expansion damals. Das hat sich dann eben so ergeben. Ne? Und ich glaube, das ist auch, das wäre jetzt auch im Nachhinein ja nicht nur gelungen, sondern auch ganz, wir haben das so vorgehabt und so, ja, könnte man sagen, aber wer nicht wahr. Ne? Das hat sich einfach gefunden dann.
Es war, und Sie haben natürlich auch die Türen, die sich geöffnet haben, Sie haben sie gesehen und Sie hatten den Mut durchzuschreiten, weil viele andere hätten aus diesem einen ersten Mediamarkt nicht dieses Imperium, dieses Erfolgsimperium gemacht.
Ja, ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, dass eben 1 und 1 und 1 3 sein kann in der normalen Mathematik oder 1, wenn da die Mitarbeiter schon innerlich gekündigt haben oder 10, wenn jeder mit Liebe und Freude das tut. Und ich glaube, da sind wir bei dem wesentlichen Punkt wieder angelangt, dass die Menschen eben sehr gerne gearbeitet haben.
Und wenn man die richtigen zusammen hat mit dem richtigen Spirit, da ist ja Unglaubliches möglich. Und das Ganze macht noch Freude.
Ja. Man muss auch dann natürlich immer wieder die Chancen erkennen. Ne? Wie Sie sagen, man kann nicht, der Erfolg von heute ist der Feind von morgen. Also natürlich ist es schon gut, auch Veränderungen immer wieder.
Ja, der Erfolg von heute ist der Feind von morgen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das ist, klingt jetzt so logisch, aber er hat eine richtige Tiefe.
Ja, das sagte mein früherer Kollege und Konkurrent, der Promarkt-Gründer Charlie Ecker. Und hat er recht gehabt. Denn man will das wiederholen und will das wieder so wiederholen und macht es wieder so und wieder so. Und irgendwann ist es falsch, ne?
Ja, da geht es halt nicht voran.
Ja, man ist nicht erfolgreich, wenn man es immer gleich macht.
Mhm. Ja, und diese Veränderungsfähigkeit und Willigkeit und sich immer wieder auch neu zu challengen, das braucht es schon, wenn man wirklich richtig erfolgreich sein möchte.
Das muss aber eigentlich immer im Leben passieren, eigentlich bei jedem, ne? Also theoretisch.
Müsste. Ja. Theoretisch. Die Praxis ist ein bisschen anders. Was macht Sie anders als andere Menschen, die vielleicht auch ihren Job mit Liebe machen, aber nicht so erfolgreich dabei sind und irgendwie nicht so recht weiterkommen? Wo ist da der Unterschied?
Das ist eine Gewissensfrage. Die kann ich fast nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Weil wir sind wieder bei dem Punkt, den ich eingangs nannte, was man Fortune nennt. Also Kismet. Inshallah.
Bisschen was an Schicksal.
Inshallah, sagen die Araber, alles liegt in Gottes Hand.
Ich meine, wir haben ja schon Glück, dass wir in einem Land geboren wurden, wo so viele Möglichkeiten uns gegeben sind, wo Sicherheit da ist. Das macht natürlich auch schon viel aus. Aber was kann ich als Einzelner tun, um diese Basis auch sinnvoll zu nutzen für mich?
Ja, ich denke, wesentlich ist der Glaube an etwas. Also wesentlich ist der Glaube an den Erfolg.
Ohne dieses ihm nachjagen.
Ja, Glauben heißt ja nicht jagen. Ne? Jesus sagte, es geschehe dir, wie du geglaubt. Mhm. Er hat nicht, sagte nicht, Jesus, wie du verdient. Mhm. Interessant, ne? Mhm. Ich hätte sagen können, es geschehe dir so, wie du verdient. Mhm. Nein, es geschehe dir, wie du geglaubt.
Mhm. Also und auch die Kraft der Gedanken,
Des Glaube an etwas ist natürlich auch ein Weg dorthin.
Mhm. Gibt ja ganz viele auch Management-Coaches, die sehr stark über die Vision gehen, über dieses etwas visualisieren, über ganz klar Gedanken fokussieren. Gibt es ja viele Strömungen, aber da geht es ja grundsätzlich immer um dieses Thema, ich muss es erstmal im Kopf für mich annehmen, dass ich einen gewissen Weg gehe, um ihn dann auch wirklich beschreiten zu können.
Im Prinzip ist das natürlich richtig, ne? Also alles, was entsteht, alles, was geschieht, ist ja zuerst im Kopf, im Geist. Ja? Also zuerst ist die Idee, die Vision, sagen wir mal. Ne? Mhm. Die Vision ist a priori immer gut. Die Vision wird dann zum Ziel. Mhm. Ich hatte Vision, ich möchte also mit Menschen zusammenarbeiten. Ich möchte Freiheit und Freude haben. Ich möchte, Spaß haben in der Arbeit, ja, nicht diesen Zwang. Das war vielleicht die Vision. Das Ziel war dann so ein Fachmarkt mit der Truppe, die ich eben schon hatte, ja. Und das führt dann, wenn man Glück hat, hätte auch schief gehen können.
Absolut.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die erste Nacht vor der Eröffnung im November. Ich hatte also die Mitarbeiter alle eingestellt, unter anderem den Wolfgang Grasselt, Alleinverdiener, zwei Kinder.
Da ist ein gewisser Druck.
Da dachte ich mir, denke ich nicht mehr weiter. Ich wusste von meinen Karstadt-Eröffnungen her, dass der Eröffnungsumsatz ungefähr eine Hochrechnung auf den Jahresumsatz erlaubt.
Und es war eine etablierte Marke,
Karstadt. Und dann dachte ich mir, gut, aus meiner Erfahrung, wenn wir unter 100.000 Mark umsetzen, dann ist schon absehbar, dass das Ding nicht fliegt. Mhm. Dann hätte ich eigentlich den Leuten sagen müssen, Mensch, ich habe an mich geglaubt, aber es sieht nicht gut aus. Mhm. Wir müssen uns gewaltig anstrengen, aber wir sind nur in der richtigen Linie. Ne? Mhm. Und wir hatten dann Gott sei Dank 348.000 Mark, glaube ich, umgesetzt.
An dem ersten Tag?
Am ersten Tag, ja, was eigentlich sehr viel war. Und da war mir dann Gott sei Dank am Abend klar, dass das Ding sehr wahrscheinlich fliegt. Mhm. Und aber in der Nacht vorher hatte ich kann nicht sagen, dass ich Angst hatte, weil Angst ist ganz schlecht. Ne? Ich habe öfter auch in meinem Leben Angst gehabt und selbst ein schlechter Berater. Mhm. Aber wie gesagt, eine gewisse Sorge war schon
da. Respekt auch vor der Verantwortung.
Ja, war eine gewisse, und es ist dann gut gegangen. Aber das kann man nicht bewusst herbeiführen.
Mhm. Nee, aber man kann natürlich viel dafür tun.
Ja.
Allein diese Kündigung aus dem zwar sicheren, guten Management-Job bei Karstadt heraus, einfach zu sagen, ich gehe jetzt einen neuen Weg.
Ja, das war unüberlegt. Aber es gibt
unüberlegt?
Ja, das war ganz unüberlegt. Das war aus meiner typischen spontanen Art, wie ich manchmal bin. Ich bin ja im Guten, im Schlechten spontan. Nee, das war so ein richtiger, hab mich da in die Enge getrieben und jetzt kündige ich mal und so. Nee, das war eigentlich gar nicht überlegt. Es gibt, wie ich in dem Buch geschrieben habe, es gibt in der katholischen Kirche den Begriff der Felix Culpa.
Super, ja.
Die glückselige Schuld. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe da auch geschrieben, manchmal belohnt einen der liebe Gott ja auch für einen Käse, den man macht.
Richtig.
Ne?
Vielleicht ganz kurz, es geht um das Buch Ich war doch nicht blöd. Ein wirklich tolles Buch mit ganz vielen sehr unerwarteten Einsichten, Inspirationen. Super Buch von Walter Gunz geschrieben. Ist jetzt schon 10 Jahre oder so alt.
Mittlerweile ist schon lange her.
Trotzdem ich würde sagen, es ist ein sehr zeitloses Buch.
Ja, bis auf den politischen Teil ist, ja. ist es noch absolut aktuell. Ja,
genau. Ich denke, aber diese Felix Kulber, die ist, vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein, das nochmal erklären, dieses Konzept, weil manchmal ist ja wirklich so, man macht was, was irgendwie...
Die ist aber kein Konzept, ne? Man kann keine Felix Kulber machen.
Nein,
man kann
also nicht sagen, keine, ich mache das, genau.
Ich mache meinen Scheiß dann, liebe Gott, will es dann schon richten, weil meistens ist so, wenn ich einen Scheißdreck mache, dann ist es hinterher nichts, ne?
Also, muss man realistisch auch so sagen.
Das kann man nicht herbeiführen. Es ist eigentlich wieder bei dem Thema Gnade, ne? Oder Vorsehung. Man kann es, wenn man gläubiger Mensch ist, hoffen, dass ein lieber Gott nicht nur die Fehler verzeiht, sondern ja, dass man wohlwollend weiter behütet ist. Und wie gesagt, in besonderen Fällen gibt es dann offensichtlich vom Schicksal eine Auszeichnung für einen Blödsinn. Aber darauf darf man sich nicht
verlassen. Nein, also das bauen kann man nicht. Und es ist natürlich auch die Frage, wie macht man nach so einer spontanen Reaktion auch weiter. Nach so einer Kündigung hat man ja diverse Möglichkeiten. Und es hätte ja auch die Alternative gegeben, einfach zur Konkurrenz zu gehen und sich neu einstellen zu lassen.
Ja, ja.
Aber ein Walter Gunz
ja,
in seinem...
Das ging nicht, weil ich wollte ja die 12 Leute mitnehmen.
Richtig. Und das ist ja schon ein ganz anderer Mindset.
Ja, ja. Das wäre nicht gegangen, weil 12 Leute hätte keiner engagiert auf einmal. Ne?
Richtig. Und
dann wären welche zurückgeblieben. Und es war...
Und ihr seid als gesammeltes Team, habt ihr wirklich diesen...
Ja, das sind auch dann die ist dann der Direktor aus Essen angeflogen und wurde die alle umdrehen, hat dann alle mehr Gehalt geboten. Und ich habe das riesige Schwein gehabt, dass da keiner umgefallen ist. Ich wusste dann, dass der die Einzelgespräche führt und ich war unten im Café in
dieser riesigen
Karstadt gesessen und die sind alle zu mir dann kurz reingekommen und sagten, ja, ich habe mein Gespräch, ich bin an der Standlauf geblieben.
Wow.
Ich habe die Kündigung aufrechterhalten.
Das heißt, Sie haben Ihnen vermutlich weniger Gehalt angeboten?
Ich hatte ja schon Ihnen einen Vertrag angeboten. Mhm. Und da haben die gefragt, von Karte, was sie da kriegen bei mir. Da haben die immer was draufgelegt. Ne?
Und die sind trotzdem 12 ja. Mann, sind ja. nicht gekippt, ja. obwohl ja. da auch, wie ja. vorhin gesagt, ja. eben einer dabei war, Alleinverdiener.
Sicherheit und Sicherheit und Geld. Ja gut, drum war die Truppe dann nicht auch.
Wahnsinn, also das ist ja mal wirkliches Commitment.
Die Wahrheit auch insofern erfolgt, weil sie mutig waren. Ne?
Sie waren mutig, aber sie hatten natürlich einen Leitwolf, der besonders war. Jetzt mal, ist natürlich immer schwierig, so über sich selbst zu reden, aber was hat von außen betrachtet jetzt den Walter Gunz mit seiner Vision, mit seinem, es war ja noch nichts da, es war ja nur die Idee von, wir machen hier einen eigenen Markt mal auf. Was war da so inspirierend an diesem Mann jetzt von außen betrachtet, an Ihnen, dass 12 Mann gesagt haben, ich gebe die Sicherheit dafür auf, ich gebe mehr Gehalt dafür auf und ich wage das mit diesem Mann?
Ja, ich glaube, das war die Zusammenarbeit vorher, mhm. weil wir immer eigentlich verrückte Dinge gemacht haben. Wir haben immer außergewöhnliche Dinge gemacht und das ist auch meistens gut gegangen.
Mhm. Und sagt er mit einem kleinen Schmunzeln.
Das hat den Leuten gefallen. Ne? Wir haben uns auch über manche Dinge hinweggesetzt. Ja? Ich denke, dass jeder Einzelne von der Truppe gespürt hat, dass er so angenommen wird, wie er ist. Mhm. Ich habe mir gesagt, bei Karstadt war es doch so, wie es häufig in anderen Unternehmen ja auch ist. Man wird in ein bestimmtes System hineingepresst unter Umständen. Man muss funktionieren, der Einzelne ist wie im Orchester. Ne? Die Mannschaft war für mich wie die Musiker im Orchester. Jeder hat eine andere Aufgabe, jeder ein anderes Instrument, aber jeder ist für mich gleich wichtig.
Mhm, sehr schön.
Und ich lasse jeden, ich glaube, der springende Punkt, jeden so sein lassen, wie er ist.
Wow, und das ist mal wirkliches Leadership zu sehen. Ich verbiege dich nicht, sondern.
Wie er ist ja. und nicht versuchen, was Allgemeingültiges überzustülpen, sondern den Einzelnen anzuerkennen. Ja. Und wie gesagt, das dann wie ein Orchester, das dann Beethovens 9. Spielt. Ne?
und wirklich virtuos spielt, weil das Ergebnis ist sagenhaft.
Und da hat ihr eine andere Aufgabe. Also, aber jeder muss das Gefühl haben, dass der Dirigent ihn ja genauso sieht, wertet. Sind wir bei der Anerkennung?
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das haben die Menschen instinktiv eigentlich, nicht intellektuell. Instinktiv erfahren, erlebt, verstanden. Und das hat es ihnen dann relativ leicht gemacht. Weil man merkt ja, sind wir beim Umzug, man merkt ja, dass die anderen dann mehr Geld geben, als Beeinflussung und das ist was Materielles. Ne? Also Geld allein macht ja, wie wir wissen, nicht glücklich. Und ich glaube auch wegen des Geldes, hat man ja gesehen, ist ja keiner gekommen.
Nee. Ja. Und jetzt, wenn wir mal ganz kurz beim Thema Geld bleiben dürfen.
Ja.
Sie gehören zu einem der reichsten Unternehmer oder einer der reichsten Personen in Deutschland. Das kann man, glaube ich, jetzt einfach mal faktisch so festhalten.
Ich zähle es nicht nach.
Muss man aber, glaube ich, auch ab einem gewissen Level nicht mehr. Macht dieses Geld glücklich?
Nee.
Was macht glücklich? Und ich finde es wunderschön auch.
Nein, Geld macht überhaupt nicht glücklich. Geld ist eine Energie, ein Stoff, wo es darauf ankommt, was ich damit mache. Mache ich das Gute oder mache ich nicht das Gute? Geld verführt zu allerlei Blödsinn unter Umständen, zur Aufblähung des Egos, wie man eingangs sagte, ich. Ich denke, Geld und Erfolg ist eine Prüfung. Ne? Ist eine Prüfung, keine Gnade Gottes in dem Sinn, sondern Geld ist eher eine Prüfung, wie geht denn derjenige um damit? Mit dem, was ihm dafür
teilgeworden ist. Schöne Betrachtungsweise, ja.
Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor.
Und Geld war ja auch nie Ihr Endziel, dieses, wie viele Millionen kann ich ansammeln?
Geld ist ja auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es funktioniert ja nicht.
Es geht eh nicht.
Es funktioniert nicht. Also so wie werde ich Millionär, oder das haut nicht hin, ne? das funktioniert nicht. Gibt's kein Rezept dafür.
Hund muss ich kurz strecken. Ach, der ist so süß, Bucky. Geld macht nicht glücklich, macht Geld das Leben einfacher?
Auch nicht.
Okay, das ist interessant, weil viele glauben ja.
In der Regel macht Geld das Leben komplizierter.
Okay.
Weil wenn Sie Geld haben, dann unterliegen Sie meistens dieser und jener Verführung. Sie wollen dann das noch haben und das brauchen Sie noch und das brauchen Sie noch. Sie häufen Materie an. Anschließend muss die Materie versorgt werden. Sie sind dann ein Sklave Ihres Geldes oder ein Sklave Ihres Vermögens. Dann haben Sie überlegen, wie legen Sie das Geld an und ist denn sicher angelegt. Ich werde nie vergessen, als mich meine Gründerkollegin Helga Kellerhals vor Jahrzehnten angerufen hat, die viel reicher waren, der Erik Keller ist, der mit mir gegründet hat, weil er seine Anteile zu wesentlich besseren Werten an die Medlo verkauft hat. Und mich die Helga, nachdem die schon Milliardäre waren, angerufen hat, gesagt, du Walter, also den Mediamarkt, die legen jetzt ihr Geld da in London, in diesem Pool da an, den Cashpool da, ist das denn sicher und nicht, dass das Geld da weg ist? Und da dachte ich mir, mein Gott, dachte ich mir. Ne?
Wann also, willst du das nein, noch ausgeben?
Mein Gott, ja. Denke mir, also das ist das Problem des Geldes, dass man sich dann Sorgen ums Geld macht.
Es ist ganz lustig. Ich habe gerade in dem Moment, wo Sie das erzählt haben, an meinen Himba-Freund Rimuni Kavichipura gedacht, mit dem ich die allererste Podcast-Folge aufgenommen habe. Und der hat auch was sehr Ähnliches gesagt. Und er kommt jetzt wirklich aus anderen Verhältnissen. Und er hat gesagt, in dem Moment, wo du dein erstes Handy hast. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen super Smartphones und dem latest Apple.
Das gab es damals noch nicht, wo wir gegründet haben. Aber gut, nee, okay.
Also wirklich, es geht hier um ganz einfache Club-Handys. Da meinte er, dann hast du eigentlich ständig Sorgen, wo du das Geld für Prepaid-Karten herkriegst.
Ja.
Und er sagt, das ist eben dann, er hat sehr stark gesehen in seiner Himba-Community, die ein Handy sich leisten konnten irgendwann, die hatten ständig die Sorge, wo kriege ich das nächste Geld her, um mir wieder ein Datenpaket zu kaufen.
Im ganz Kleinen genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe.
Ja, und bei dem einen geht es um ein paar Cent, beim anderen geht es um Milliarden schon. Und es ist trotzdem ein sehr ähnliches Prinzip.
Ja, weil das Gleiche auf unterschiedlichen Ebenen.
Jetzt bin ich mal wieder etwas provokant. Wenn jetzt Geld auch so eine Prüfung, so eine Herausforderung, auch nicht der Allheiligbringer ist.
Überhaupt nicht.
Wie würden Sie reagieren, wenn man Ihnen Ihr ganzes Geld wegnehmen würde?
Ja, also erstens habe ich schon viel verschenkt. Mhm. Zweitens mal glaube ich, dass ich an nichts irgendwie hänge. Ne? Also im Buddhismus gibt es, dass eines der Hauptprobleme ist das Anhaften. Mhm. Also Buddha hatte gesagt, an nichts anhaften. Was heißt anhaften? Anhaften heißt, ich identifiziere mich mit Erfolg, mit Geld, mit meiner Arbeit, mit dem Titel, damit. Mhm. Das bin aber nicht ich. Mhm. Wir kommen alle ohne etwas auf die Welt. Mhm. Ja, wir gehen alle ohne etwas von dieser Welt weg. Und wir kommen alle gleich und wir gehen alle gleich. Und da muss man sich drüber im Klaren sein, dass wirklich, wenn es so wesentlich wäre, wäre das ja anders.
Ja, du kamst mit Fell auf die Welt. Das ist natürlich schon was ganz anderes.
Machen wir Stopp?
Nö, passt. Nee, ich würde sagen, machen wir weiter. Der darf ruhig mit dazu.
Der Packi
darf durchaus mit dazu. Er ist ein interessantes Konzept, weil für viele ist ja so Geld, so dieses das große Endziel. Und
ja, in der unteren Zeit. Materialismus, Geld, das ist, sehe ich eigentlich mit Schrecken fast, muss ich sagen. Denn das ist ja auch die Abwendung von Gott irgendwie. Wir leben jetzt in einer sehr, wie man eingangs schon gesagt hat, kulturarmen, materialistischen Zeit. Ne?
Für Menschen, die vielleicht jetzt nicht an Gott glauben, an was können die sich festhalten, um von diesem reinen Materialismus wegzukommen, der ja nicht gesund ist?
Man muss eigentlich, ob man an Gott glaubt, ist natürlich, es gibt ja, wenn es das Relative gibt, wir wissen, es gibt groß, klein und so weiter. Machen wir eine Pause, oder? Ich versuche mal eine ganz blöde Antwort jetzt. Wenn es das Relative gibt, da sind wir uns doch einig, ja? Das Relative, das ist warm oder kalt oder hell oder dunkel oder das Relative gibt, da müsste es im Sinne einer Polarität ja auch das Absolute geben. Ne? Mhm. Weil es ist ja alles, die Welt ist ja in Polaritäten aufgebaut. Mhm. Wenn es also das Absolute gibt, dann könnte man jetzt als Gläubiger sagen, das Absolute ist eben Gott, weil der islamische Dichter Ibn Arabi sagte mal, es gibt nichts außerhalb von Allah. Mhm. Es gibt nichts außerhalb von Allah. Das Absolute beinhaltet auch das Relative, weil das Absolute hat ja alles, das ist ja das. Darum kann man eigentlich innerlich nur dann gut vorwärts schreiten, wenn man etwas anerkennt, was größer ist als man selbst.
Und das muss ja nicht der weiße, bärtige Mann sein.
Ja, das ist ja auch ein Blödsinn mit dem weißen, bärtigen Mann. Denn wie mein Lehrer Professor Weintraub schon gesagt hat, Gott ist männlich und weiblich zugleich. Ja, das ist, Das Absolute kann jede Form annehmen.
Ja, und vielleicht ist es auch nur eine Energie, die...
Ja, das kann man... Aber ich habe das irgendwie nicht drauf fokussiert. Ich denke, man kann es so machen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht an ein materielles Gottesbild glauben, es wäre eh verkehrt. Das heißt doch schon im ersten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, wenn man die 10 Gebote nochmal trotzdem, wenn man die bemühen darf, jetzt hier, du sollst dir kein Bildnis machen.
Richtig.
Das ist ja das erste Gebot überhaupt. Und Lao Tse hat ja auch schon gesagt, ne, dass man das... den Ursprung nicht beschreiben kann, ja, und weil es sich jeder auch nicht muss. Das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Ja. Aber jeder Mensch spürt, dass es etwas gibt, was größer ist als er.
Richtig. Und wenn ich da, glaube ich, auch dieses Vertrauen in diese größere Macht, das Vertrauen in mich selber und die Geschenke, wir haben ja, jeder Mensch hat ja unglaubliche Geschenke mitbekommen.
Ja, das Leben schon, ne?
Das Leben als das größte Geschenk, ja. unsere Stärken, unsere Talente, wir haben so viel mitbekommen, wenn wir die, glaube ich, es lernen, die anzunehmen und wirklich zu nutzen in diesem Leben und dieses Leben eben nicht wegzuwerfen oder abzusitzen und zu warten, wann ich wieder sagen kann, thank God it's Friday.
Ja.
Oh. Da haben wir schon einen großen, großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, ich denke schon, die Talente, gibt es Gleichnis von den Talenten, leider schon wieder in der Bibel, aber das ist ja auch interessant, dass man mit den Talenten, wie es eben schon in der Bibel steht, arbeiten soll. Also ein Talent, das wissen wir ja auch, etwas, was man nicht nutzt, verkümmert.
Total. Wie ein Muskel, der verkümmert.
Also es ist schon unsere Aufgabe, mit den Dingen, die uns geschenkt sind, wirklich auch umzugehen, sie einzusetzen. Und dann kommt es ja, wie es in dem Geist, zu der Mehrung der Talente. Ne? Wenn ich wieder Faulpelz vergrabe und sage, ja, ich weiß, bitte strenger her, ich habe mein Talent eingegraben, ja, da ist es wieder. Ja, das habe ich, das, was beim Eingraben wird es nichts. Ne? Also man muss leben mit dem Talent. Mhm. Und dann, wenn man Glück hat, entwickelt man wieder neue Talente.
Ja, und man trifft natürlich dann auch die richtigen Menschen. Und wenn ich ein paar richtige Menschen getroffen habe, treffe ich wieder mehr richtig. Also das ist ja wie eine Spirale, die nach oben geht, wenn ich diesen Weg einmal einschreite.
Ja, ja. Man kommt dann mit auch Menschen zusammen, die auch auf dem Weg sind, ja. Richtig. Mitarbeiter, ne? Die erste. Ne?
Ja.
Wir waren alle auf dem Weg und wir haben uns gefunden.
Wir haben einen verdammt genialen Weg gemeinsam geschritten.
Ja.
Das ist schon toll. In diesem Buch, sieht aus wie Mediamarkt rot und schwarz, steht ganz zu Beginn ein wundervoller Satz. Also mal abgesehen von der sehr persönlichen, schönen Widmung, die in meinem Buch drin steht. Und zwar steht hier, die wahre Kunst des Lebens besteht in der Fähigkeit, etwas weiterzugeben, das wirklich von Wert ist. Da hatten sie mich. Und das ist wirklich auf der allerersten Seite dieses Buches. Ja. Was ist es, was Sie dieser Welt vor allem weitergeben, was wirklich von Wert ist?
Ja, das ist, klingt jetzt profan. Liebe, Glaube, Hoffnung. Das klingt jetzt, weil...
okay, da gehen wir jetzt tiefer rein.
Ich versuche mal zu begründen. Also, die Hoffnung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Die Hoffnung ist vielleicht sogar ein Katalysator, um etwas zu erreichen, etwas Gutes, was man auf dem Weg... wo man gerne hin möchte, das Ziel erreichen möchte. Ja. Die Hoffnung ist insofern auch wichtig, dass man sich von Rückschlägen sich nicht berauben darf, der Hoffnung. Ja. Wir erleben alle Rückschläge, Krankheiten, Misserfolge und so weiter. Ja. Und entscheidend ist hier, den Glauben an die Hoffnung wieder zu suchen, wieder zu finden, Glaube ist ja auch nicht etwas, was man überhaupt auch gute Eigenschaften macht. Man hat ja nicht immer eine gute Eigenschaft oder einen Glauben, das hat man dann immer. Sondern das Problem des Menschen besteht ja darin, dass wir täglich drum ringen müssen. Also wir müssen das Talent, das wir haben, müssen wir täglich neu beleben. Die Hoffnung müssen wir täglich neu beleben.
Den Glauben, und gerade eben auch in Phasen, wo es mal nicht
ja,
so läuft.
Ja, muss ich auch sagen, man ist natürlich auch dann, es gibt ja auch Momente, die kenne ich schon auch, noch gar nicht so lange her, wo man dann, wo man den Glauben mal verliert oder die Hoffnung mal verliert, ne?
Das ist, wie findet man ihn wieder? Weil ihn zu verlieren geht relativ schnell, wenn da mal das Leben uns Schicksal zuschlägt. Wie findet man ihn aber wieder? Wie findet man die Hoffnung wieder und den Glauben an sich selbst, an das Leben?
Ja, ich glaube, man kann nur dann doch hoffen, dass es etwas gibt wie eine höhere Führung, egal woher die kommt. Ne? Dass man an eine liebende Führung glaubt und dass man die Dinge nicht alle beurteilen kann, weil wir zu wenig wissen. Das Wissen ist begrenzt, der Glaube nicht. Ne? Wissen hat seine Grenzen und es kann das nicht gewusst werden, was geglaubt werden kann, hat Weintraub gesagt. Also der Glaube ist eine andere Domäne, das ist eine andere...
ganz andere Ebene,
ja. Ist eine andere Ebene, ja. Schauen Sie, Glauben... Nehmen wir in einer Partnerschaft, Sie glauben, dass Sie jemanden lieben oder dass Sie geliebt werden. Ja? Gibt es dafür irgendwie einen klassischen Beweis, dass Sie denjenigen lieben oder der Sie liebt? Gibt es da einen Beweis dafür, an dem? Und da kann man, ja, es gibt viele solche Dinge, aber richtig passen tut nichts. Also letzten Endes ist auch... kann die Liebe nur geglaubt werden.
Mhm. Ja. Ja, und der Glaube ist ja, gibt ja unglaublich viel Kraft auch.
Ja.
Und im ganzen Leben, in allen Aspekten des Lebens. Also wenn ich wirklich auch daran glaube, dass ich eben wieder aus einer schwierigen Situation rauskomme, dann komme ich da allein Kraft dieser Vorstellung rauszukommen, komme ich ja schon wieder raus, weil die Gedanken werden dann ja auch zu Taten und der Fokus geht in die richtige Richtung. Ob da jetzt dann von oben wirklich eine helfende Hand dabei ist oder ich mir diese helfende Hand durch diesen Glauben selber gebe, ist
ja irrelevant. Die Überzeugung, wir wissen ja seit der unschärfe Theorie von Heisenberg, dass eben es gibt nie einen Beobachter eines Experimentes, denn jeder Beobachter ist zugleich Teil des Experimentes. Mhm. Also es ist alles mit allem verbunden. Ja. Also so gesehen ist nichts losgelöst. Und man weiß ja, dass die Erwartung, die ich habe an einen Ausgang, durchaus was mit dem Ausgang zu tun hat.
Ganz massiv.
Das, was Sie gerade jetzt gesagt haben.
Ja, und auch wenn ich die Erwartungshaltung an mich selber auch ja habe, nicht nur, also zum einen vom Außen, zum anderen an mich selbst, da kann ich ja Berge versetzen. Es gibt ja auch diese Experimente, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, eine ganze Schulklasse richtig, richtig schlechter Schüler, die sie dann in eine neue Schule getan haben, in eine deutlich elitärere Schule und den Lehrern nicht gesagt haben, dass es so die wirklich die ganz die miesen, die ganz die schlechten Schüler sind. Und die Lehrer sind an diese Kinder rangegangen mit diesem Gefühl von Eliteschule, die müssen ja was können, die taugen ja was, die haben ja was drauf. Und innerhalb kürzester Zeit haben diese Schüler sich total gedreht und haben richtig was erreicht.
Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Ne? Das ist meine Erwartung an die Befähigung der Menschen ist eine ganz wesentliche Kraft, die diese Menschen dann auch befähigt. Ist ja nicht nur, dass man plötzlich eine rosa-rote Brille auch hat.
Und es gibt Leute, die können gewisse Jobs auch nicht ausüben.
Ja, klar. Ja.
Aber wenn man sieht, das Potenzial ist da, dann einem Mitarbeiter mal zu sagen, ich traue dir das zu.
Ja.
Das beflügelt.
Ja, das ist...
Das, unglaublich.
Das ist die Magie des Wortes.
Ja, und das tut's wirklich.
Das Wort ist ja auch eine Kraft. Entschuldige, die Bibel, am Anfang war das Wort, ne? Steht eben an der Genesis. Das Wort ist schon etwas sehr Wesentliches.
Absolut.
Und unterscheidet uns ja auch vom Tier, ne?
Richtig, also der Hund war jetzt ja auch die ganze Zeit dabei. Seine Worte waren nicht ganz klar. Es war so ein bisschen Gejaule dabei. Er hat sich furchtbar nett gestreckt. Er kam hierher, hat geschmust. Ja. Aber die Klarheit des Wortes ist ihm nicht mitgegeben.
Dem Menschen vorbehalten, ja. Okay.
Sehr schön. Lassen wir das vielleicht nochmal als Endgedanken haben und vielleicht nochmal einen finalen Satz, die Sie den Zuhörern dieses Create a Living Legacy Podcasts aus Ihrer Perspektive mitgeben können. Sie haben eine wirkliche Legacy aufgebaut. Einen abschließenden Satz noch. Was kann jeder Einzelne, jede Einzelne tun, um aus seinem Leben wirklich das Maximum rauszuholen?
Das Entscheidende für mich ist, dass jeder glauben kann, dass er sehr viel mehr ist als das, was er selbst annimmt, was er ist.
Wow.
Jeder ist sehr viel mehr, jeder hat sehr viel mehr Potenzial, als er glaubt, dass er Potenzial hat. Und dieser Glaube an sich selbst und eben, dass er etwas in sich hat, was ihn befähigt, über sich hinauszuwachsen, egal wo er ist, in welchem Land er ist, in welcher Position er ist, welche Arbeit er hat, wie reich er ist. Jeder ist viel, viel mehr, als er annimmt. Und das ist natürlich ein Geschenk. Und wenn man dieses Geschenk versucht zu erkennen, dieses Päckchen auspackt, dann ist man vielleicht am richtigen Weg.
Danke. Das lasse ich einfach so stehen, weil das ist wirklich ein sehr passender Abschluss dieser Podcast-Folge. Und was, wo ich wirklich sage, nehmt es mit, diese Worte, diese sehr weisen Worte von Walter Gunz, und gebt euch zumindest den Raum, darüber mal nachzudenken, ob nicht vielleicht in euch doch deutlich mehr steckt, als ihr im Moment zu Wagen glaubt. Ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle für dieses so tiefe und inspirierende Gespräch, lieber Walter Gunz. Es war mir eine ganz große Freude. Und ja, ich würde diese Podcast-Folge einfach gerne mit den Worten beenden von Dr. Guido Westerwelle. Schlag's gerade nochmal auf. Nicht sein Erfolg hat Walter Gunz unabhängig gemacht, sondern seine Unabhängigkeit ihn erfolgreich. Ganz herzlichen
Dankeschön.
Dank.
Danke Ihnen auch. Dankeschön.